ist und so weiter.
Ich kann jetzt schon wieder kotzen, wenn ich das da wieder lese. Also Geschichte 2 war ja so geil.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Bevor wir anfangen, wie immer, Spoilerwarnung.
Oh, ja.
Die Folge fängt an bei, Josch kann das, Josch, guck du in deine Kristallkugel.
Nee, sag du mal, wann glaubst du denn fängt das an?
Ich glaube, sag mir noch mal ganz kurz den Titel deiner Geschichte.
Auf und Ab. Und deine hieß?
Auf und Ab,
ein schwarzes Leck.
Auf und Ab, okay, dann sage ich, die neuen Folgen fangen an bei 26,42.
Ganz knapp, tatsächlich fangen die neuen Geschichten an ab 26,39. Ja, aber genau, wir fangen an mit meiner Geschichte vom letzten Mal, auf und ab.
Auf und ab, in der Geschichte geht es auf und ab, und zwar für ein Kind. Und zwar wird ein Kind den ganzen Tag und die ganze Nacht geschaukelt von seiner Mutter und dabei beobachtet von der Person, in der es maßgeblich in der Geschichte geht, unserem Prota, wie wir immer sagen. Die Frau, die dieses Kind und die Mama beobachtet, ist selber Mutter und auch eben selber auf dem Spielplatz anfangs zugegen, der in ihrer Wohnstraße allerdings ist. Und
Wohnstraße?
In ihrer Straße, in der sie wohnt, ist. Und irgendwie fällt ihr die Mutter schon irgendwie auf, weil die den ganzen Tag da das Kind schaukelt und das Kind irgendwie nicht so wirklich Feedback gibt, während es geschaukelt wird. Und es ist auch nicht gerade irgendwie jetzt ein heißer Sommertag, sondern es ist im Herbst und die Bäume sind schon fast kahl und es ist kalt draußen. Und irgendwann reicht es dann auch mal der Mutter und die geht mit ihr, ich glaube, sie hat zwei Söhne oder zwei Kinder, meine ich.
Zwei Kinder, ja.
Er geht mit den Kindern auf jeden Fall ins Haus und dann macht man halt das, was man macht. Und dann gibt es dann irgendwann Abendbrot und dann werden die Zähne geputzt und dann werden die Kinder ins Bett gebracht und dann geht auch irgendwann sie ins Bett. Sie kommt aber nicht so richtig in den Schlaf, denn sie hört irgendwas. Und zwar, in der Gruselgeschichte hätte man jetzt eigentlich gesagt, sie hört jemanden, der am Galgen hängt. Jemanden, der...
Ich dachte, du meinst so ein Geisterrasseln
sowas. So ein Strick, der irgendwo am Baum ist. Und das ist aber kein Toter,
irgendwas
der bei ihr...
baumelt.
Genau, kein Toter, der bei ihr im Garten baumelt, sondern es ist die Mutter, die noch immer ihr Kind schaukelt. Und das ist eben das Seil der Schaukel, was da an diesem Metallgeländer vermutlich immer... wie sagt man? Was macht es?
Schnürt. Knarzt.
Du hast ein ganz komisches Wort gesagt.
Knautscht oder sowas?
Da habe ich dich schon für unterbrochen. Dann meinst du, nee, das gibt's.
Ich habe auch vergessen, was ich geschrieben habe.
Auf jeden Fall hört sie das und guckt aus dem Fenster und kann eigentlich ihren Augen nicht trauen. Die Frau steht da unten immer noch. Und komischerweise geht sie dann aber trotzdem einfach wieder pennen und sagt sich so, wird wohl noch jemand Lust haben. Und dann geht sie schlafen. Sie macht dann nichts, weil sie glaubt, die Frau hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und das ist gar kein echtes Kind, sondern das ist einfach eine Puppe. So, und dann geht sie mit ruhigem Gewissen schlafen. Am nächsten Morgen hört sie das Geräusch aber wieder, beziehungsweise immer noch. Denn die Frau steht immer noch draußen und schaukelt ihr Puppenkind. Hoffentlich Puppenkind. Allerdings sagt die Frau sich dann irgendwie, ganz egal, ob das eine Puppe ist oder nicht, wenn die nicht mehr ganz, ganz dicht ist, dann sollte man vielleicht jemanden informieren, weil so eine Frau vielleicht nicht so gut auf dem Kinderspielplatz aufgehoben ist. Die ruft dann die Polizei, sagt auch, dass sie keine Gefahr von der Frau ausgeht, aber dass sie die bitte einmal herkommen soll. Die schicken dann auch eine Streife und plötzlich wird alles ganz schnell ganz chaotisch. Es werden Waffen gezogen und die Polizisten schreien die Frau an, denn es ist keine Puppe, es ist ein Kind, aber das Kind ist tot. Und die Frau, die Mutter des Kindes, wie sie später auch herausstellt, schaukelt ihr totes Kind. Und auf jeden Fall den ganzen Morgen und die ganze Nacht, denn es ist am Vortag irgendwann, wir wissen nicht genau wann, aber am Vortag gestorben. Und unsere Protagonistin fragt sich dann, ob das Kind noch gelebt hat, als sie mit ihren Kindern da war. Und wenn es noch gelebt hat, ob sie was hätte tun können. Mhm. Ist natürlich eigentlich eine dumme Frage, weil was hätte sie tun können? Wenn es noch gelebt hat, dann hat es noch gelebt. Dann stehst du da und denkst, da lebt ein Kind und wird geschaukelt. Was sollst du da machen? Gehst da nicht hin? Kann es sein, dass sie ihr Kind hier gleich tot schaukeln? Also,
ich habe das Gefühl, ihr Kind könnte jeden Moment sterben.
Oder sie fragt sich, ob das Kind schon tot war. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, sie stellt sich die Fragen, die sich jeder stellt, die rational zu beantworten sind, in dem Moment sehr schwer sind. Aber eigentlich jeder die Antwort kennt. Nein, natürlich hätte sie nichts machen können. Ich habe eine Vermutung, in welche Richtung das hier gleich geht, was ihr gesagt habt. Und zwar, ich glaube, meine Vermutung stimmt auch. 86% ja, von euch glauben, dass das wahr ist und 14% glauben, dass das falsch ist. Ich habe schon während der Geschichte geglaubt, dass das ein wahrer Case ist. Bei Instagram haben auch viele geschrieben, dass das, ich glaube, mal wieder in den USA passiert ist. Wo sonst? Glaube ich. Ich sage es wahr und ja, bin gespannt, was da jetzt bei rauskommt.
Sie ist leider wahr und erst 2016 passiert und ja, auch in den USA, in La Plata in Maryland. Eine Sache noch zu der Geschichte ganz kurz. Das haben auch ein paar Leute bei Instagram geschrieben und gut zugehört. Der Junge sagt nämlich am Samstag, wenn sie auf dem Spielplatz sind und die Schaukel besetzt ist, dann sagt er irgendwas von wegen, die war gestern auch schon den ganzen Tag da. Denn
Warte.
Am Samstag sind die ja zusammen auf dem Spielplatz. Am Sonntag kommt ja die Polizei dahin.
Ja, aber das Kind, du sagst, ist am Samstag gestorben.
Genau.
Und der Junge sagt aber, die war am Freitag schon da.
Ja.
Du Schlingel, du kleines Schlitzohr. Was hast du da eingebaut?
Das habe ich da eingebaut, denn tatsächlich hat die 25-jährige Romeshia Sims ihren 3-jährigen Sohn auf diese Art und Weise getötet, denn sie hat ihn 40 Stunden lang geschaukelt. Deswegen ist es bei mir schon am Freitag, weil das einfach noch länger gewesen sein muss. Und der ist halt währenddessen gestorben. Der ist halt, stirbt ja nicht am Anfang davon, sondern der ist halt in diesen 40 Stunden irgendwann gestorben. Und deswegen ist das in meiner Geschichte von Freitag bis Sonntag.
Die hat den Tod geschaukelt.
Ja.
Der ist dadurch gestorben. Der war nicht tot und die war irgendwie ein bisschen irre und hat den einfach noch tot dann geschaukelt.
Nee, ihr Sohn starb an Dehydration und Hypothermie, nachdem er 2 Tage in der Schaukel gelassen wurde. Anders als in meiner Geschichte war das Kind nämlich auch nicht dick eingepackt, sondern trug weder Jacke noch Schuhe und wurde dort geschaukelt ohne Ende. Das Kind hieß Jaire, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, war 3 Jahre alt. Die Mutter, die 25-Jährige, wurde daraufhin ihr wurde Kindesmissbrauch ersten Grades, Totschlag und Kindesvernachlässigung vorgeworfen und ihr drohten bis zu 45 Jahre Haft. Ein Psychologe, der vom Gericht beordert wurde, diagnostizierte ihr aber eine Schizophrenie und sagte, sie sei strafrechtlich nicht verantwortlich für den Tod. Sie ist daraufhin ein Alford-Plea eingegangen. Den habe ich hier schon mal erwähnt.
Das ist so ein Deal, ne?
Das ist dieser seltsame Deal, bei dem man zugibt, dass das Gericht genug Beweise hat, dich zu verurteilen, aber gleichzeitig sagt, ich bin trotzdem unschuldig. Und das gibt dann irgendwie eine Schuldminderung. Ich finde es ganz komisch. Und du bist einfach, ich finde es so ein
merkwürdiges. Was hat die denn jetzt gekriegt?
Wurde unzurechnungsfähig gesprochen und freigesprochen. Sie haben noch, also,
oh, jetzt gibt's hier gleich wieder einen Rant, Alter.
Man muss dazu sagen, ich wusste, dass dieser Rant kommt, man muss dazu sagen, dass es dass diese Diagnose der Schizophrenie auf insgesamt 3 verschiedenen Ärzten beruht. Das war nicht nur eine Person, sondern sie wurde von 3 untersucht.
Okay, sie ist krank, von mir aus. Ja. Aber warum ist sie denn in der Klapse?
Nee, sie wurde anscheinend auf freien Fuß gesetzt. Nach allem, was ich gelesen habe.
Ja, aber warum? Aber wie kann man das denn dann? Also wie kann man das Bedingung
dafür? Die Bedingung dafür war, dass sie die Behandlung ihrer mentalen Gesundheit weiterführt. Anscheinend ist sie in Therapie, aber sie ist nicht in einer geschlossenen Anstalt, sondern sie ist auf freiem Fuß und lässt sich therapieren. Das ist der Stand, den ich jetzt mitgekriegt habe. Ich habe es nicht weiter recherchiert, wo sie jetzt ist oder so.
Boah, das macht mich echt unfassbar sauer.
Ja, ich fand das, ich habe es gelesen, ich habe es mir aufgeschrieben und ich wusste, wie deine Reaktion drauf sein wird. Weil wir es schon ein paar Mal hatten. Vor allem auch, wenn ich diesen beschissenen Alford-Plea schon wieder lese. Dieses so, ja, fair enough, ihr habt alles, was ihr braucht, um mich zu verurteilen. Das gebe ich zu. Ich bin aber unschuldig und sage, ja, okay, na gut, wenn du das zugibst, dass wir genug haben, dich zu verurteilen, Freispruch.
Aber, Mann, die schaukelt ihr Kind tot. Ja. Ein 3-jähriges Kind stirbt, weil diese geistesgestörte
Frau,
Person, ihr Kind da totschaukelt. Also und dann wird gesagt, du bist krank, aber wir setzen dich auf freien Fuß. Das passt doch vorne und hinten.
Also offensichtlich
gab's da einen Vater?
Offensichtlich ist sie krank, weil 40 Stunden lang musst du auch erstmal draußen stehen und ein Kind schaukeln. Das macht ja, also ich meine, das ist ja auch für sie nicht, das kann ja auch an ihr nicht spurlos vorbeigegangen sein. Da muss ja schon irgendwas mit dir kaputt sein, wenn du einfach 40 Stunden draußen stehst und eine Schaukel anschiebst. So, von dem Vater habe ich nichts gelesen. Es gibt sicher einen, aber ich weiß nicht, ob der da involviert ist.
Alter Schwede, ey.
Ja, tragische Geschichte. Wie gesagt, 2016 ist erst 8 Jahre her. War wohl auch, glaube ich, Herbst. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es halt in den Herbst gepackt, weil ich halt gesehen habe, Dehydration und Hypothermie. Deswegen wollte ich einen Grund dafür haben.
Ja.
Und ich fand, es ergab ja keinen Sinn für mich, dass du das Kind erkennen kannst. Und deswegen war es bei mir so dick eingepackt. Und damit es trotzdem da quasi sterben kann, habe ich dann gesagt, okay, also sterben kann, das klingt so schlimm. Aber habe ich dann gesagt, okay, ich packe es in den Herbst, damit das irgendwie nachvollziehbar ist. Ich verstehe nämlich auch nicht, wie da keiner irgendwie was sagen kann, wenn da jemand, weil 40 Stunden lang geht da niemand an dem Spielplatz vorbei und kriegt das irgendwie mit, mitten in der Nacht.
Ja, wahrscheinlich, es ist ja auch niemand so lange selber da. Die sind wahrscheinlich dann alle nach Hause und selbst wenn noch mal jemand vorbeikommt, dann denken die, naja, ich bin ja auch wieder hier, die ist wahrscheinlich 15 Minuten vor mir gekommen, weil kein gesunder Mensch denkt, die ist ja die ganze Zeit hier.
Und schaukelt ihr Kind da tot.
Aber wenn die Frau sie wirklich da nachts gesehen hat, also dann musst du doch die Cops rufen.
Ja, ja, ganz wie gesagt, ehrlich, die Protagonistin aus meiner Geschichte gibt's halt nicht. Also es gibt halt keine Person,
die dann so, es gibt da, dass diese Geschichte, also keine Zeugin hat das so berichtet sozusagen.
Irgendwer wird da die Polizei gerufen haben, aber wer und wann und sowas steht da nicht. Und es ist auch kein Spielplatz in der Mitte von so einer Wohnstraße, wie man so schön sagt, sondern
Also es ist eigentlich eine ausgedachte Geschichte, ne?
Nee, das nicht. Aber unser Prota, den gibt's nicht in Wirklichkeit.
Oh, ey. Nee, du, also mit selbst jetzt als Vater, das macht mich nochmal anders sauer als vor 2 Jahren vielleicht. Bin ich ganz ehrlich. Und ich verstehe nicht, wie man die alle auf freien Fuß setzen kann. Wirklich, das geht mir nicht in die Rübe rein. Und da kann mir jetzt auch jemand sagen, die sind alle krank, Christoph, entspann dich mal mit kranken Leuten. Das ist mir scheißegal. Wenn jemand einfach jemanden umbringt, dann kassiert er eine Strafe. So. Und wenn die Strafe am Ende, oder von mir aus muss er keine Strafe in dem Sinne kassieren, wenn er krank ist und wirklich keine Schuld daran hat, aber dann muss man gewährleisten, dass diese Person einfach nicht mehr so schnell auf freien Fuß kommt. Weil
also die Frage ist ja bei sowas immer, wem ist denn damit geholfen, wenn sie jetzt in den Knast kommt? So.
Naja, der Allgemeinheit. So, pass auf, ich habe mal so ein Buch gelesen von diesem Chirac. So, der ist Anwalt, der schreibt ganz geile Bücher, und da ging es dann irgendwie auch mal um Strafe. So, warum wir Leute bestrafen, was es eigentlich heißt, wenn die vor Gericht kommen. Mhm. Ne, dass die wirklich für ihre Sachen, von wegen, du hast das gemacht, da gucken wir in unser Buch, aha, da kriegst du das für, jetzt wirst du bestraft und nach 3 Jahren sind wir hier alle, haben wir es alles vergessen, weil deine Strafe ist durch. So, aber wenn du das jetzt, sag ich mal, bei einem kranken Menschen, den bestrafst du ja nicht, weil Strafe macht ja bei dem keinen Sinn, weil er hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Also Strafe funktioniert ja eigentlich nur, wenn du sagst, du wusstest, dass du das nicht darfst und jetzt wirst du von mir bestraft, weil du weißt, was passiert.
Vor allem auch, damit du halt beim nächsten Mal das weißt. Das
genau,
ist ja auch das
genau.
Ding.
Genau, so von daher verstehe ich alles. Und wenn jemand krank ist und dann irgendwie da sagt, ey, da hat er aber wirklich keine Schuld, weil der hat nun mal diesen Knacks, so, der würde das selber niemals selber machen, so. Mhm. Kann ich auch verstehen. Nur, wenn dieses Problem so besteht und diese Person in diesem Zustand in der Lage ist, gewisse Dinge zu tun, die anderen Leuten schaden, dann muss man doch dafür sorgen, dass diese Person aus dem Verkehr gezogen wird. Irgendwie. Und im besten Fall in eine Einrichtung gebracht wird, wo man der Person auch helfen kann.
Ich meine, aber jetzt auch in ihrem Fall, es kann ja sein, dass man einfach sagt, okay, sie ist keine Gefahr für irgendwelche anderen Menschen, höchstens für ihre eigenen Kinder, die werden ihr dann ziemlich sicher weggenommen worden sein oder sowas. Also ich gehe stark davon aus, dass sie jetzt nicht erziehungsberechtigt für irgendwen noch ist. Und dann zu sagen, okay, das Beste, was du jetzt machen kannst oder was man für sie machen kann, ist halt psychiatrische Betreuung, Behandlung, was auch immer.
Holt sie sich als nächstes ein Haustier und dann holt sie sich das und dann macht sie dies.
Ja.
Nee, weiß ich nicht. Die hat ein Kind 40 Stunden lang totgeschaukelt. Die hat nicht irgendwie ihr Kind, was krank war und gestorben ist, geschaukelt, weil die irgendwie gaga ist und das nicht gerafft hat oder so, sondern die hat ihr Kind totgeschaukelt.
Nee, sie wird das schon nicht gerafft haben. Also ich glaube, also
habe ich kein Verständnis für, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, Verständnis habe ich da auch nicht
für. Nee, auch für die Richter.
Für die Richter, okay.
Aber ey, ich bin gespannt, was unsere Community sagt. Da werden die Meinungen wahrscheinlich auch auseinandergehen.
Die gehen da immer auseinander, das finde ich auch immer ganz interessant. Also schreibt gerne euer Urteil dazu in die Kommentare, ob ihr auch meint, ob ihr Christophs Meinung seid oder ob ihr sagt, es wurde alles richtig gemacht. Oder auch irgendwas dazwischen.
Ja, also hier gibt es wahrscheinlich ja bestimmt auch ein paar Fachleute später wieder, ne? Die in solchen Einrichtungen arbeiten, die beim Gericht arbeiten. Ich wette, da kommen DMs rein und ey, ich bitte auch darum.
Ja.
Ich finde sowas ja auch toll, ne? Also wir kriegen ja auch wirklich tolle E-Mails und tolle Nachrichten mit genau solchen Sachen. Ich lasse mich da ja auch, was heißt eines Besseren belehren? Ich weiß ja, dass das richtig, ich sag's ja auch. Es ist ja auch richtig, dass diese Leute in Einrichtungen, was ich nur nicht verstehe in diesem Fall ist, dass sie einfach auf freien Fuß kommen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Dass sie nicht in den Knast kommen und 20 Jahre oder 45 Jahre da kassiert, wenn die von drei Ärzten bescheinigt bekommen, dass sie eben, was hast du gesagt?
Schizophren
ist so, fair enough, von mir aus, wenn es so mal so ist. Aber dass sie rauskommen, Alter, das finde ich einfach bodenlos. Naja, egal. Müssen wir ja auch nicht stundenlang drüber reden. Haben wir eh schon. Genau, wir hatten noch eine Geschichte.
Und zwar Schwarzes Leck, in der unser Protagonist Mr. Ashcliffe bei einem großen, namenlosen Konzern, glaube ich, arbeitet, im kleinen Bright Creek. Und der wird eines Nachts geweckt von einem lauten Knall und von Sirenen wachgehalten und hält es für irgendeinen Unfall, bei dem wahrscheinlich irgendein Raser gegen den Baum geknallt ist. Und das bestätigt sich auch am nächsten Tag, denn in der Zeit, steht das, glaube ich, drin, dass ein 21-Jähriger gegen einen Baum geknallt ist und dabei verstorben ist. Das Ganze ist dann auch bei der Arbeit das Gesprächsthema Nummer 1. Nur ein Kollege von ihm ist seltsam still, der sonst, glaube ich, auch immer zu einem seinen Senf dazu gibt. Nur der ist irgendwie relativ ruhig. Unser Mr. Ashcliffe ignoriert das, hat genug zu tun und ihn nervt auch dieser ganze Trubel bei der Arbeit so ein bisschen, weshalb er sagt, okay, ich wechsle mal ins Homeoffice, da kann ich nehme ich ein bisschen Arbeit mit und kann mich da ein bisschen besser konzentrieren. Findet aber seinen USB-Stick nicht. Also, was macht man da? Er nimmt kurzerhand den von seinem Kollegen William, der auch schon, glaube ich, früh Feierabend gemacht hat. Merkt, da sind keine Daten drauf, glaube ich, oder denkt das zuerst, speichert seine Arbeit und fährt nach Hause. Findet dann aber zu Hause die Daten auf dem Stick auf Anhieb nicht wieder, sondern die sind irgendwie nicht da, wo er dachte, er hätte sie hingeschoben, sondern sind anscheinend in irgendeinen Unterordner gerutscht. Also stöbert er so ein bisschen rum und findet einen seltsamen anderen Ordner. Ich habe gerade vergessen, stand da irgendwo, hatte der einen bestimmten Namen?
Ja, ein Sternchen, glaube ich.
Ein Sternchen, okay, der Ordner hat den Namen, hat einfach nur ein Sternchen als Namen. Und er ist ein bisschen neugierig, nee, gar nicht. Er denkt, vielleicht braucht William die Dateien, weil er weiß, woran der arbeitet und will nachgucken, oh shit, muss ich jetzt direkt zurück ins Büro fahren und ihn vorbeibringen oder hat das Zeit bis morgen? Und findet dann aber in diesem Sternchenordner einen ganzen Haufen an Dokumenten, Bildern, Videos und so weiter. Unter anderem auch ein Dokument mit dem Namen Hashtag 239 oder Nummer 239 und da drin ist eine Art Lebenslauf von William oder er denkt zuerst, das ist ein Lebenslauf, aber da sind so Punkte aufgelistet, die quasi seinen Kollegen charakterisieren, also so als ob mir jemand eine Rollenbeschreibung von ihm gemacht hätte, wenn man ihn imitieren möchte. Und auch alle anderen Daten auf dem Stick sind nicht weniger mysteriös. Da sind irgendwelche Baupläne von Raumschiffen und irgendwelchen stromerzeugenden Maschinen. Und auch Videos und Bilder von dem, in Anführungszeichen, Unfall, den er erlebt hat. Bei dem ein brennendes Objekt im Wald von dunkel gekleideten Männern umringt ist. Und auch William sieht er da drauf. Der läuft nämlich, glaube ich, zum Wrack hin oder sowas. Oder aus dem Wrack raus, irgendwie sowas. Also er merkt auch, okay, sein Kollege war wohl da. Am selben Tag steigt dann noch die Paranoia in unserem Protagonisten Mr. Ashcliffe hoch, denn er scheint die ganze Zeit von einem Van verfolgt oder beobachtet zu werden, der irgendwie vor seiner Tür steht. Und aus lauter Verzweiflung geht er dann zu einem Journalisten, denn hier kommt ein kleiner Twist. Es ist keine Erzählung, die Geschichte, sondern es ist die ganze Zeit der Mr. Ashcliffe, der diesem Journalisten all das nämlich erzählt. Doch, es war noch ein zweiter Twist auf uns. Der Journalist hilft ihm nämlich nicht, sondern sagt ihm zum einen, der Stick, den er ihm mitgebracht hat, ist komplett leer. Also da sind gar keine Dateien drauf. Dann, der Journalist sagt auch, er wäre selber am Unfallort gewesen und hätte den Autounfall gesehen von dem armen 21-Jährigen. Also es wäre alles erstunken und erlogen. Und dann macht er aber noch was Merkwürdiges, denn obwohl er zum einen alles verneint, was da gesagt wurde, dreht er dann seinen Monitor um und zeigt Mr. Ashcliffe etwas, und zwar ein Dokument, auf dem Nummer 240 steht, also eine Nummer weiter als das, was wir schon von William gesehen haben.
Also er sagt vorher halt noch, so von wegen, wenn das denn alles stimmt, was Sie sagen, glauben Sie denn wirklich, dass man
dass sie so einfach hier reinkommen würden? Ja, genau. Stimmt.
Und dann dreht er das um.
Dann dreht er seinen Monitor um, genau. Und dann ist da ein Bild, also es ist wieder so eine Art Lebenslauf oder Charakterbeschreibung, nur statt Williams Gesicht ist dort das Bild von dem Journalisten, der vor ihm sitzt, zu sehen. Und auch dort wird quasi seine Rolle imitiert oder alles dafür geliefert. Und in dem Moment weiß Mr. Ashcliffe, dass es alles noch sehr viel tiefer geht, als er dachte, und fragt, wer ist noch alles involviert? Und der Journalist antwortet mit: Die Frage ist nicht wer, sondern wer nicht, Mr. Ashcliffe.
Hast du das aufgeschrieben? Oder? Ja, okay.
Fand ich sehr schön. Ich fand es auch eine wirklich, wirklich schöne Geschichte. Hat mir cool. Sehr gut gefallen. Ich habe den Twist nicht kommen sehen. Das gefällt mir immer sehr gut. Wir haben natürlich euch auch gefragt, was ihr glaubt. Und 32% von euch glauben, sie ist wahr. Und 68% glauben, sie ist falsch. Und ich sag auch, sie ist falsch. Ich sag, es könnte auch eine Creepypasta sein, tatsächlich, finde ich. Aber ich sag, das ist so nie passiert. Und du wolltest einfach auch mal dich bei den UFOs bedienen.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Diese Geschichte entspringt tatsächlich meiner Fantasie. Komplett. Und es gibt eine Sache, die der Name Ashcliffe, der hat, also den habe ich von was, aber eigentlich habe ich nochmal drüber nachgedacht. Es hat eigentlich gar keinen so richtigen
Bezug. Soll ich sagen, woher?
Ja.
Von Shutter Island.
Oh. Und zwar, wo kommt der her?
Das ist das Hospital.
Ja. Richtig. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie habe ich beim Recherchieren, ich dachte die ganze Zeit, ich mache hier einen auf Mulder und Scully und so. Und dann dachte ich, ah, das ist zu offensichtlich. Das ist, und dann, weiß ich nicht, kam ich irgendwie auf Shutter Island, war bei Shutter Island, warst du, du weißt am Ende nicht so richtig, ist der jetzt verrückt oder was wird da für ein Spiel gespielt? Und das ist so ein bisschen eben, wer steckt da jetzt alles mit unter einer Decke? Und deswegen kam ich da irgendwie auf Mr. Ashcliffe und ich fand den Namen irgendwie ganz gut.
Ashcliffe ist ein cooler Name, finde ich auch.
Ja, oder? Genau, und ansonsten habe ich tatsächlich ganz lange gedacht, ich schreibe wirklich einfach so eine Ich-Geschichte. Also so einfach aus der Ich-Perspektive und so. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn der das jemandem erzählt? Das kam beim Schreiben tatsächlich einfach. Und ich habe mich sehr, also ganz ehrlich, ich habe mich sehr gefreut über deine Reaktion, weil ich im Vorhinein Laura von der Geschichte erzählt habe und ich ihr gesagt habe, pass auf. Und dann ist es aber eben, es ist ein Dialog, Laura. Das wird dann zum ersten Mal klar. Ich hoffe, das wirkt, habe ich zu ihr gesagt. Und deine Reaktion hat mich wirklich dabei gesagt, wenn Josh das schon gut findet, wenn der das hier so über den Klee lobt, du, dann hat das funktioniert. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und genau, ich wollte irgendwie einfach eine Alien-Geschichte schreiben und wollte aber nicht in so eine Richtung gehen, eben da kommt ein UFO vom Himmel, sondern eben mehr so ein bisschen in diese Man in Black-Geschichte. Mhm. Jemand hat auch im Discord was
gesagt. Sie leben.
Welle Smith. Welle Smith. Wegen Man in Black, ja, fand ich sehr gut.
Mich hat das sehr auch an Sie leben erinnert. Das ist auch so ein Film, in dem irgend so ein Typ so ein Bauarbeiter irgendwie über so eine Sonnenbrille stolpert und die dann aufsetzt und plötzlich merkt, okay, wenn man die aufsetzt, dann siehst du überall so, ach, so Nachrichten Dinge, oder was? Und die Hälfte der Menschen sind schon Aliens und es ist halt so, okay, nee, die Invasion ist nicht, die ist vor Ewigkeiten gewesen, ist eigentlich schon durch. Wir haben schon verloren. Aha. Und ist ein guter Film, ziemlich alt.
Kennst du The Arrival mit Charlie Sheen? Nicht zu verwechseln mit Arrival.
Oh, Arrival ist richtig gut.
Der ist gut, ist denn, ne?
The Arrival noch
The mal? Arrival ist mit Charlie Sheen. Ziemlich geil.
Aber ist das nicht dieser... Nee, wie heißt dieser M. Night Shyamalan? Nee, ist was Science.
Da
ne?
ist er, der arbeitet auch, ich weiß nicht, der arbeitet in so einem so Satellitendings. Die gucken den ganzen Tag in den Himmel.
Ja.
Und irgendwann hören die da halt was. Der ist so, der ist ziemlich alt. Aber ich fand den ziemlich geil. Den hab mich damals richtig geflasht.
1996.
Ja, The Arrival.
Kenn ich gar nicht.
Ich wette, da gibt's ein paar Liebhaber bei uns in der Community. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwo zu gucken ist, auf Streaming-Plattform. Guck den mal und sag mir mal, wie du den fandest. Ich fand den wirklich, wir können den auch zusammen gucken in deiner geilen Anlage.
Ja, können wir gerne machen.
Das finde ich gut.
Hast du Arrival denn mal geguckt?
Ja, selbstverständlich.
Okay. Richtig. Sehr, sehr guter Film.
Ja, fand ich auch ganz geil. Ist aber auch schon ein bisschen her, ne? Bestimmt 4 Jahre oder
ja,
so?
Ja,
oder noch länger?
Ich glaube länger.
Wer spielt denn da noch mit?
Da spielt mit hier der komische Bogenschütze von Marvel. Wie heißt der nochmal?
Ah, ja, den mag ich eigentlich. Ja, Jeremy Renner.
Genau, und Amy Adams spielt mit.
Jeremy Renner, ne? Ich finde das so ich finde das schade. Also ich meine, der hat gut Geld damit verdient, ich gönne ihm das. Aber ich kenne den noch aus The Town und da fand ich den richtig geil.
Der ist auch ein guter Schauspieler und der ist leider jetzt sehr gebucht oder alle kennen den jetzt halt als Hawkeye heißt
der. Wobei der auch in diesem mega geilen Thriller mitspielt, Wind River.
Ja.
Da spielt er nämlich
auch. Den mag
auch,
ich ja auch richtig
gerne. Auch richtig guter Film und bei
mit Kevin Bacon ist das, glaube ich. Nee, mit Ach, fuck, du meinst Wind River. Okay, nee, ich meinte einen anderen Film, sorry.
Wir reden über Wind River. Ja. Ach, du meinst Wind River.
Nee, ich meinte...
wen meinst du denn?
Einen anderen Wind River.
Wir schweifen ab, wir gucken...
Mystic River meinte ich.
Oh, Mystic, Sean, aber Sean da Penn spielt aber da spielt auch Jeremy Renner nicht.
Nee, mit. Nee, ich hab den auch verwechselt.
Nee, da spielt Sean Penn mit und Kevin Bacon aber auch nicht. Kevin Bacon.
Doch, Kevin Bacon spielt mit und Tim Robbins ist der andere, den ich meinte.
Oh, stimmt, Kevin Bacon ist der Ermittler.
Ja.
Weißt du, woran ich gerade gedacht habe, als du Mystic River gesagt hast und Kevin Bacon?
Was denn?
An den, wie heißt der denn noch? Da spielt Brad Pitt mit, glaube ich. Aber Mystic River ist richtig geil.
Sleepers?
Sleepers, ja, genau, Sleepers.
Kenn
ja.
ich nicht. Okay, jetzt sind wir.
Was kennst du denn alles nicht?
Ja, ich bin auch gespannt, erstaunt. Robert De Niro, Kevin Bacon, Dustin Hoffman.
Ja, gut besetzt.
Ja, wirklich. Brad Pitt, tatsächlich. Was ist das denn für ein Film? Okay, Sleepers, schreib mir auf.
Naja, also okay. Jetzt sind wir wirklich abgeschweift hier.
Werde ich auch was schneiden.
Eieieiei. Aber mittlerweile freuen sich ja da unsere Hörerinnen und Hörer.
Manche, ja, ich glaube, manche finden es richtig scheiße. Das ist so, glaube ich, sehr, ich glaube, nicht 50-50.
Die können aber dann immer nach vorne. Die können skippen, immer skip.
Sobald einer von uns anfängt, von einem Film zu reden, könnt ihr einfach mal so 3-4 Minuten nach vorne.
Ja, ist und wirklich dann, so. Ja. Oh, jetzt labern die ja. schon wieder. Diese möchte gerne
oh,
Filme.
Die wissen auch immer gar nicht, wovon sie reden. Da sagt der
ja.
Mystic River.
Wind River. Ja, Wind River. Wind River.
Ist doch das mit
Ach,
Kevin
du
Bacon.
Meinst Wind River. Das wird der Knalliker.
Die zwei Idioten.
Der Knalliker.
Das wird der Knalliker.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Was auch immer ihr gerade vermutet, vielleicht liegt ihr mit diesen Vermutungen ganz schön daneben. Wenn ihr das mal überprüfen wollt, dann kann euch die App Finanzguru dabei helfen, denn dort könnt ihr Budgets einstellen für verschiedene Sachen, die ihr braucht, zum Beispiel fürs Einkaufen, für Essen oder was auch immer ihr sonst budgetieren wollt und dann mal so einen kleinen Self-Check machen, ob ihr denn wirklich da liegt, wo ihr glaubt, dass ihr liegt oder doch merkt, oh, ich gebe vielleicht ganz schön viel Geld für Cappuccini aus. Und in diesem Fall kann euch Finanzguru sehr dabei helfen, einen Überblick über eure Finanzen zu bekommen und diesen Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzguru Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten. Um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus 3 Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr 3 Monate Finanzguru Plus vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid, dann seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht.
Gut, aber warte mal, dann hast du letzte Woche angefangen.
Ja.
Das heißt, ich darf
anfangen. Du darfst jetzt einen neuen Knalliker rausholen.
Okay, dann mache ich das mal. Meine Geschichte heute, Folge 105 schon. Meine Folge heute heißt Blauer Dunst. Es ist 6.50 Uhr und Tanja dreht sich nochmal um. Nur noch ein kurzer Schlummer. Dann steht sie auf. Versprochen. Doch kaum hat sie ein Bein aus dem Bett gesetzt, weiß sie schon, dass etwas nicht stimmt. Ihr Schädel brummt und ihr Oberteil ist klitschnass geschwitzt. Angestrengt schleppt sich die Elfjährige ins Bad und begutachtet ihr Spiegelbild. Sah auch schon mal besser aus. Sie kehrt zurück in den Flur und bleibt am Treppenabsatz stehen. Mit krächzender Stimme ruft sie nach ihrer Mutter. Doch sie bringt kaum einen Ton hervor. Eine halbe Stunde später liegt das Mädchen wieder im Bett. Ein kalter Waschlappen kühlt ihre Stirn und ihre Mutter sitzt am Fußende ihres Bettes und telefoniert mit der Schule. So, die Schule ist informiert, mein Schatz, sagt sie sanft, nachdem sie aufgelegt hat. Du bleibst heute mal lieber im Bett. Hier, nimm die. Tanja nimmt die kleine Tablette und spült sie mit einem großen Schluck Wasser hinunter. Mach die Augen nochmal zu, Kleines. Wenn du wieder aufwachst, geht es dir bestimmt schon wieder viel besser. Zu ungefähr selben Zeit ist der Apotheker Rainer Heilbub auf dem Weg zur Arbeit. Allerdings nicht, um zu arbeiten. Rainer leidet an Migräne, Schon seit er ein Kind ist, plagen ihn die immer wiederkehrenden Kopfschmerzattacken. Wirklich helfen tut nur eins: Paralynarin. Ein gewöhnliches Schmerzmittel, was er leider nicht mehr privat, aber dafür in seiner Apotheke auf Lager hat. Und das Wunder gegen seine Migräne wirkt. Am Hintereingang des Ladens angekommen, griffelt Heilbub nach dem kleinen Sender für die Alarmanlage in seinen Taschen. Er drückt auf den Knopf und nach einem langgezogenen Piepton steckt er den Ladenschlüssel ins Schloss und betritt die Apotheke. Wenigstens hatte sich gestern Abend niemand seiner Angestellten wieder einen Fehler beim Abschließen des Ladens erlaubt. Der Hintereingang führt direkt ins Lager, in dem die Arznei gelagert wird, die nicht verschreibungspflichtig ist. Rainer würde den Weg zum Paralynarin inzwischen auch mit verbundenen Augen finden. Das Mittel ist beliebt, es wirkt und hat so gut wie keine Nebenwirkungen. An die 100 Päckchen verkauft seine Apotheke davon jeden Tag. Das Lager ist gut gefüllt. Vor wenigen Tagen wurde eine neue Charge geliefert. Er geht ins Büro nebenan und notiert den Abgang von 2 Packungen in der Bestandsliste. Bezahlen wird er sie später bei Antritt seiner Spätschicht, wenn jemand anderes ihn abkassieren kann. So ist es korrekt. Er schluckt eine Tablette Paralynarin sofort, dann kehrt er zum Hintereingang zurück, schließt ab und stellt die Alarmanlage wieder scharf. Gegen 12:30 entscheidet sich die Mutter und Hausfrau Sibylle Hufeisen, nach ihrer Tochter zu sehen. Das Paralynarin sollte inzwischen gewirkt haben und Tanja hoffentlich etwas besser drauf sein. Doch als Sibylle das Zimmer ihrer Tochter betritt, liegt diese noch immer zusammengerollt in ihrem Bett. »Tanja, mein Schatz«, flüstert Sibylle und tritt näher ans Bett heran. Ihre Tochter liegt auf der Seite und hat ihr den Rücken zugedreht. Ein seltsamer Geruch steigt ihr in die Nase. Hat ihre Tochter etwa Mandeln genascht? »Nun wach schon auf, du Schlafmütze«, witzelt Sibylle und zieht mit der Hand sanft an der Schulter ihrer Tochter. Unkontrolliert fällt Tanjas Kopf in den Nacken und dreht sich so zur Seite, dass Sibylle den milchigen Schaum sehen kann, der sich vor Tanjas Mund verdichtet hat. Ihre Knie geben nach. Schreiend und weinend ruft sie, den Kopf ihres kleinen Mädchens in beiden Händen haltend nach Hilfe. Doch es ist zu spät. Ihre Tochter ist tot. Fast zur gleichen Zeit öffnet Erwin Sichel als nun vierte und letzte Person des Haushalts der Sichels die Tür des kleinen an der Wand befestigten Spiegelschränkchens und greift nach der plattgedrückten Pappschachtel Paralynarin. Sein ältester Sohn hat die gesamte Familie angesteckt. Über Nacht. Tja, so ist das eben, wenn man Kinder hat. Ganz egal, ob Krippe, Kindergarten oder Schule, irgendwo läuft immer eine Rotznase rum, die die Viren an die eigenen Belger weitergibt. Ein ewiger Teufelskreis. Wenn die Burschen erstmal ausgezogen sind, kann er endlich seine Krankenversicherung kündigen, denkt Erwin schmunzelnd und öffnet die Schachtel. 3 Tabletten sind bereits aus der Packung entwendet worden. Was würde diese Familie wohl ohne Paralynarin tun, scherzt Erwin, bevor er sich eine der Tabletten zwischen die Kiemen klemmt und seine Lippen an den laufenden Wasserhahn setzt. Nach einem kräftigen Nieser, der die klapprigen Türen des Spiegelschränkchens zum Wackeln bringt, verstaut Erwin die kleine Schachtel wieder ordnungsgemäß und kehrt zurück ins Schlafzimmer. In Rainer Heilbubs Wohnung geht es parallel ziemlich hektisch zu. Mehrere Polizeibeamte in weißen Schutzanzügen drängeln sich durch die enge 3-Zimmer-Wohnung und versuchen, den Tatort und Beweise zu sichern. Beweise, die es den Ermittlern der Mordkommission einfacher machen sollen, den Täter zu finden, der Heilbub vergiftet hat. Heilbubs Kollegin Anna Safran war der verräterische Geruch von Bittermandeln sofort aufgefallen, als sie ihren Chef mit Schaum vor dem Mund in seinem Sessel sitzend gefunden hatte. Sofort ruft die Pharmazeutiker die Polizei. Und obwohl der Laborbericht noch aussteht, äußert einer der am Tatort anwesenden Forensiker denselben Verdacht. »Eindeutig Blausäure«, murmelt er in seinen Mundschutz. »Oder auch Cyanid«, ergänzt Anna. Doch damit kommen die Ermittler erstmal nicht weiter. Anna wird befragt. Doch die junge Pharmazeutiker, die schon länger mit Rainer Heulbub zusammenarbeitet, hat keine Ahnung, warum man ihren Chef umbringen solle. Sie beschreibt ihn als einen korrekten und fairen Chef und als einen netten, aufmerksamen Menschen. Fast identisch fallen die Antworten der Nachbarn und Verwandten, der Sichels, aus. Eine nette Familie, die im Sommer immer das Straßenfest ausrichtete und bei allen beliebt war. Tim Krupp weiß nicht, wie und ob die Fälle miteinander zusammenpassen. Hatte der Apotheker sich vielleicht einfach selbst umgebracht? Aber warum dann der Aufwand mit den Paralynarien? Und war der Fall hier bei den Sichels vielleicht einfach eine klassische Familientragödie? Der Vater hat's verbockt, Schulden, die Bank macht Druck, also greift er zu drastischen Mitteln. Vergiftet erst die Familie, tarnt das Gift, damit sie keine Fragen stellen, als harmloses Schmerzmittel und wirft sich anschließend selbst eine ein. Das macht irgendwie keinen Sinn, stöhnt Krupp und begutachtet die in eine dünne Plastikhülle eingepackte Packung Paralynarin. Dann fällt sein Blick auf den kleinen Buchstaben aufgedruckte Chargennummer des Medikaments und er hat eine Idee. Er holt sein Handy aus der Tasche und ruft im Labor an. Volltreffer. Die Chargennummer der Packung Tabletten von Heilbub lautet ebenfalls MC2880. Das konnte definitiv kein Zufall sein, denkt der Ermittler. Ein Selbstmörder würde einfach das Gift schlucken und nicht eine ganze Packung Medikamente aufwendig mit Gift versetzen. So stand es nämlich in dem Laborbericht. Aber Moment mal. Die ganze Packung. Krupp hat es jetzt eilig. Kaum sieht er einen der Forensiker am Tatort, packt er ihn an der Schulter und fragt, ob die anderen Tabletten der Packung Paralynarin auch vergiftet seien. Das kann ich Ihnen erst sagen, nachdem wir alle Tabletten untersucht haben. Ich glaube, Sie verstehen nicht ganz, was das bedeuten könnte, giftet der Ermittler den Forensiker an. Wenn dem so ist, haben wir 2 komplett vergiftete Packungen Paralynarin und 5 Tote. Warum sollte sich jemand die Mühe machen, die Tabletten zu vergiften, wenn er nur sich bzw. sich und 3 andere Menschen töten will? Dem Forensiker dämmert es. Sie meinen, die Toten wussten nichts von dem Gift. Mann, bei dem schnellen Verstand könnten Sie glatt bei der Polizei anfangen, ätzt der Mordermittler scherzhaft. Die Packung von diesem Tatort hat dieselbe Chargennummer wie die Packung am Tatort des Apothekers. Geben Sie mir mal das Beweisstück, unterbricht der Forensiker und greift nach der Tablettenpackung, die Tim Krupp noch immer in seiner Hand hält. Vorsichtig öffnet er die kleine Plastiktüte und holt die Pappschachtel heraus. Das ist jetzt zwar etwas gegen die Vorschriften, aber sei es drum. Er zieht die dünne Lage mit Tabletten aus der Verpackung und zerbricht sie, alle einzeln, nacheinander. Der Mandelgeruch beißt Tim schon fast in der Nase. Ich lehne mich mal aus dem Fenster her, Krupp, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Rest der Tabletten ebenfalls vergiftet ist. Während Tim Krupp aus dem Haus der Sichels rast, um alles für eine groß angelegte Warnung mit Hilfe der Medien vorzubereiten, betritt Daniel Sebener die Einhorn-Apotheke in der Kräuterstraße. Der alleinerziehende Vater musste sich heute freinehmen. Sein Sohn ist krank und deshalb fielen der Kindergarten und seine Schicht heute aus. Nach einem kurzen Gespräch mit der Angestellten entscheidet sich der fürsorgliche Vater für das universell einsetzbare Paralynarin. Eine Tablette nach dem Mittagessen, empfiehlt die Apothekerin, als sie ihm die etwas eingedellte Pappschachtel reicht. Wenn es nicht besser werden sollte, geben Sie morgen früh noch eine nach dem Frühstück. Verstanden, sagt der Vater nickend und bedankt sich bei der Frau im hellen Kittel. Hast du gehört, mein Kleiner? Nach dem Mittag gibt es einen von diesen kleinen Bonbons und schwupp geht's dir wieder besser. Die Apothekerin lächelt und reicht dem 5-Jährigen noch einen roten Lutscher mit Erdbeergeschmack. Und wenn du den Bonbon geschluckt hast, gibt es obendrauf noch diesen leckeren Lolli. Au ja, hüstelt der kleine Junge. Und die Apothekerin sieht, wie sich ein fröhliches Grinsen auf seinem Gesicht ausbreitet.
Okay, also, es kommt mir extrem bekannt vor. Und ich weiß, es nervt mich so sehr, dass ich nicht weiß, woher. Ob ich das mal irgendwo gelesen habe oder ob das ein Film war oder ein Hörspiel. Es kommt mir so, also kommt mir, irgendwas daran kommt mir so bekannt vor. Mit so einer Verwechslung beim Apotheker. Also da war es eine, Verwechslung. Aber wie war das denn? Das macht mich wahnsinnig. Ich habe die ganze Zeit schon währenddessen. Also am Anfang gab es erstmal dieses mit, oh, das riecht aber nach Mandel. Jeder, der schon mal irgendwie 1-2 Krimis gelesen oder gehört oder sowas hat, weiß, au, das ist auf jeden Fall vergiftet. Mandelgeruch, ich kenne das noch, glaube ich, aus irgendwelchen Comics oder sowas. Oh, Tee riecht nach Mandel, das ist aber komisch. Naja, egal, und tot. okay. Wie war das denn nochmal? Da war doch, das war nicht falsch angeschlossen oder falsch abgeschlossen bei der Apotheker, ne? Am Anfang, was war, irgendwas war mit dem.
Ja. Er öffnet die Tür und sagt, ja, hier ist ja alles ordnungsgemäß, nicht ja. So wie letztes Mal.
Ah, okay. Ja, gut, dann ist vorher irgendwas passiert. Okay.
Als da jemand einen Fehler beim Abschließen gemacht hat, sagt er.
Das mit dem Kind am Ende hat mich so ein bisschen erinnert, also nicht so richtig, aber an deine Halloween-Geschichte einmal mit dem.
Oh, ja.
Weil das da ja auch das.
Da reicht ja eben da den Bonbon, ne?
Genau.
Stimmt.
Und das war auch so ein. Wenn das an Kinder geht und das auch noch so keiner da wirklich was fühlen kann von den Leuten so, ist das noch dramatischer, finde ich immer.
Ja, in dem Fall jetzt ja. Bei der Halloween-Geschichte ja nicht.
Ja gut, da war
es der Vater halt.
Da war es der Vater.
Aber ja, in dem Fall, ja, lachen da alle. Hihihi, geht's dir besser.
Paralynarin.
Paralynarin.
Ist das ein echtes Medikament?
Willst du das jetzt wissen?
Ich will nur wissen, ob das ein echter Name ist.
Vielleicht.
Okay. Paralynarin.
Falls es das nicht ist, werde ich mir diesen Namen sichern lassen.
Okay, das klingt gut, ne? Das klingt schön medizinisch.
Boah, jetzt erstmal schöne 500er Paralynarin auf.
Erstmal Paras schieben, sag ich dann immer.
Das wird das neue Mittel. Weißt du, wie könnte man das nennen? Wie so Leute sagen so, oh, jetzt haben wir erstmal Croc. Oder Croc, hast du die Droge Croc?
Ach so, Crocodile, ja.
Und jetzt gibt es ja in den USA noch was.
Benzos?
Nee, oh, ich hab das vergessen. Oder nennen die das Crank?
Nee. Crank. Die müssen auch immer coole Namen haben, ne?
Das ist so ein Pferdebetäubungsmittel. Und das ist nicht Ketamin. Das ist jetzt nicht Keta.
Ach, das ist nicht Keta.
Okay. Nee. Das ist richtig krasses Zeug. Das ist so giftig. Das ist mega sick. Das ist so giftig, dass der Körper, wenn du das dem spritzt oder was auch immer, der merkt sofort, dass das da nicht reingehört und der versucht alles, das loszuwerden, so schnell es geht. Und deswegen vergammelt dein ganzes Fleisch um diese Stelle, wo du dir das reingeballert hast, weil der das so schnell loswerden
will. Aber es war doch bei Crocodile auch so. Also es ist anscheinend noch heftiger, aber Crocodile war doch auch so ein Ding, wo die Leute bei lebendem Leib verfaulen irgendwie.
Ich glaube, da lag das eher daran, dass das einfach so richtig räudig irgendwo zusammengekocht wurde.
Kann auch sein.
Trank heißt es übrigens, nicht Crank. Crank ist nämlich aus Sons of Anarchy.
Crank ist auch der Trank. Bösewicht von den Ninja Turtles. Oder heißt der Krang? Ich weiß es nicht.
Oh, aber welcher?
Dieses Alien in dem Bauch von dem komischen anderen Vieh. Dieser Glubschige.
Ach so, ja, der heißt Crank.
Crank heißt der, glaube ich.
Crank heißt Crank nicht auch ein Film mit Jason Statham?
Ja, das ist Crank.
Wo der
sein Herz irgendwie immer da auf Drogen muss, ne? Ist. Oder so.
Das ja,
ist,
stimmt.
Aber deswegen, das ist halt so, das ist allein das Wort schon ist so, oh ja, lass mal ein bisschen Crank oder Trang reinhauen. Nee, habe ich aber auch natürlich noch nie von gehört, von diesem Trang, weil ich wohlerzogen bin.
So, aber genug von Trank und Crank und wir landen hier schon wieder kurz bei einem Film. Bevor wir schon wieder abschweifen, würde ich sagen, beginnen wir mit Geschichte Nummer 2. Wenn du soweit bist.
Ja, doch, ich glaube schon. Meine Geschichte von Folge 105 trägt den Namen Bruchstücke. Blinzelnd öffnete Patrick seine Augen. Eine Träne kullerte seine Wange herunter und verweilte für eine Sekunde an seinem Kinn. Kalter Schweiß lag auf seiner Stirn. Er hatte einen seltsamen Traum gehabt. Einen fürchterlichen Traum. Nachdenklich und orientierungslos wischte er sich die juckende Träne mit seinem Handrücken ab, während er versuchte, sich daran zu erinnern, was passiert war, was er geträumt hatte. Doch so sehr er sich auch anstrengte, es verblieb nichts als nebliger, existenzieller Horror, der umso schneller abebbte, je mehr er versuchte, sich daran zu erinnern. Wie es so oft mit Träumen war. Wenige Minuten später, als Patricks nackte Füße den kühlen Boden neben seinem Bett berührten, war der kalte Schweiß verdunstet und die Erinnerung verflogen. Gähnend reckte sich der 23-Jährige und ließ seinen Blick durch das Zimmer des Wohnheims fliegen. Sein Zimmer strahlte denselben bezaubernden Charme aus wie eine Jugendherberge, die vor etwa 10 Jahren mit neuen IKEA-Möbeln ausgestattet wurde. Alles wirkte gleichermaßen klinisch rein, emotionslos und trotzdem irgendwie abgenutzt und alt. 2 Stühle mit Sitzpolstern, die anscheinend der gleiche Designer entworfen haben musste, der auch für öffentliche Verkehrsmittel zuständig war, mit bunten, wilden Mustern, die vermutlich nur davon ablenken sollten, wie dreckig sie tatsächlich waren, standen um einen kleinen runden Tisch, auf dem eine künstliche Blume, staubbedeckt, ihr Dasein fristete. Patrick seufzte, kratzte sich im Schritt und trottete zu seinem Wasserkocher. Er hatte nur billigen Instant-Kaffee da, aber er würde eine Menge Koffein brauchen, um durch den Tag zu kommen. Heute wartete eine lange Schicht auf ihn. Patrick Hentem arbeitete in einer psychiatrischen Anstalt. Seit mittlerweile, ja, wie lange eigentlich schon? Wann hatte er sein Studium nochmal geschmissen? Ursprünglich hatte er nämlich gar nicht geplant, hier zu landen. Schon seit er ein kleines Kind war, hatte er immer Arzt werden wollen. Hatte sich in der Schule bemüht, einen sehr guten Abschluss gemacht und dann mit dem Medizinstudium begonnen. Alles verlief nach Plan. Bis Patrick im Zuge seines Studiums zum ersten Mal eine Spritze setzen sollte. Er wusste bis heute nicht, woher seine Reaktion kam. Er war geimpft, also schon als Kind mit Spritzen in Berührung gekommen, doch aus irgendeinem Grund war er einfach nicht fähig, sie zu benutzen. Doch nicht nur das. Pure Angst überkam ihn beim Anblick der Spitzennadel. Seine Arme fingen an zu zucken, sein Hals schnürte sich zu, sein Brustkorb begann zu beben. Sie lösten in ihm eine so starke, unbekannte Angst aus, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als das Studium letztendlich doch hinzuschmeißen. Doch wie sagt man so schön? Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Und so landete Patrick hier, im Rivers Hospital in Boston. Zwar nicht als Arzt, sondern als eine Art Patientenbetreuung, aber so nah, wie er seinem ursprünglichen Ziel nun mal kommen konnte. Spritzen waren natürlich hier auch hin und wieder Thema, doch Patrick hatte von Anfang an klargemacht, dass er keine sehen, geschweige denn benutzen könnte, und niemand hatte ihm widersprochen. Das Rivers Hospital war eine Klinik, die sich auf psychotherapeutische Behandlung spezialisiert hatte. Und zu dieser Spezialisierung gehörte auch, dass Patrick im Großen und Ganzen eigentlich nur für die Betreuung eines einzigen Patienten eingeteilt war. Aaron. Und genau zu diesem Patienten begab sich Patrick, nachdem er seinen bitteren Kaffee eilig heruntergekippt, sich kurz frisch gemacht und ein altes Magazin vom Tisch gegriffen hatte. Der Weg war nicht weit von dem kleinen Wohnheim zu den Patientenzimmern. Sie befanden sich nämlich beide im gleichen Gebäudeteil der großen Klinik und nahmen sich auch optisch nichts. Klinikzimmer sahen nun mal immer aus wie Klinikzimmer. Patrick schlurfte die Gänge entlang, das abgewetzte Magazin unter den Arm geklemmt, vorbei an unzähligen nummerierten Zimmern und einigen bekannten Gesichtern, zu denen er die Namen noch immer nicht kannte. Bog insgesamt 4-mal links ab und fand sich schließlich vor der Tür seines Patienten wieder. Er klopfte 3-mal und trat dann ein, ohne weiter auf eine Antwort zu warten. Drin saß Aaron auf einem der bunten Klinikstühle und starrte in den Raum. Aaron Stampler war mittlerweile 57 Jahre alt und hatte viele dieser Jahre hier im Rivers Hospital verbracht. Natürlich hatte Patrick sich zunächst gewundert, dass er hier nur eine einzige Person betreuen sollte. Zumindest bis er dann herausfand, dass Mr. Stampler anscheinend auf einem riesigen Geldberg saß und extrem gut versichert war. Dass Aaron vor rund 30 Jahren außerdem so viel Geld an die Klinik gespendet hatte, dass ein daraufhin neu gebauter Seitenflügel heute der Stampler Wing hieß, hatte sicher auch nicht geschadet. Ironischerweise befand sich sein kleines Zimmer nicht in dem nach ihm benannten Flügel. Doch nicht nur deshalb hielt sich Patricks Neid gegenüber dem schwerreichen 57-Jährigen in Grenzen. Denn es war nicht immer leicht, sich um Aaron zu kümmern. Der ehemalige Großindustrielle war nämlich nicht immer er selbst. Er litt unter einer dissoziativen Identitätsstörung. Man konnte nie genau wissen, wen man heute antreffen würde. Die meiste Zeit war er selber, hielt sich lediglich für 20 Jahre jünger und hatte alles vergessen, was in der Zwischenzeit passiert war. Doch manchmal sprach man mit jemand vollkommen anderem. Patrick kniff die Augen zusammen und beobachtete den 57-Jährigen, der ihn noch immer nicht zur Kenntnis genommen hatte. Er saß mit etwas hochgezogenen Schultern und krummem Rücken da und wippte leicht mit den Füßen. Das war weder Robert noch Aaron selber. »Billy?« fragte Patrick vorsichtig. Sofort änderte sich der Gesichtsausdruck des Mannes vor ihm. Seine Augen leuchteten auf und schienen ihn wieder zu erkennen. Ein naives Grinsen formte sich und er klatschte freudig in die Hände und sprang auf, wobei er beinahe die staubbedeckte künstliche Blume von seinem Tisch schlug. »Patrick! Ich meine natürlich Mr. Hentem. Kommst du mit mir zu spielen? Mir ist so langweilig!« Unbeholfen stappte der 57-Jährige auf Patrick zu und umarmte ihn. Der Pfleger unterdrückte ein triumphierendes Jubeln darüber, direkt beim ersten Versuch richtig gelegen zu haben, und tätschelte den Kopf des großen alten Kleinkindes vor ihm. Billy war mit Abstand die pflegeleichteste Persönlichkeit, die sich den Körper des Großindustriellen teilte. Ein kleiner Junge, der am liebsten Zeichentrickfilme schaute oder Brettspiele spielte und sonst keiner Pflege etwas zuleide tat. Zumindest solange Patrick darauf achtete, dass sie drinnen blieben, da Billy fürchterliche Angst vor Autos hatte. Selbst Spielzeugautos lösten seine Phobie aus und hatten schon für den einen oder anderen Tobsuchtsanfall gesorgt. Neben dem jungen Billy und Aaron selber hausten noch 2 weitere Personen in dem Körper, der Patrick noch immer umarmte. Zum einen Maria, ein Kindermädchen mit einer starken Abneigung gegenüber Kerzen und anderen offenen Flammen, und Robert, ein bärbeißiger Soldat, der immer einen Spruch auf Lager hatte, jedoch bei jeder noch so kleinen Wasserpfütze weiche Knie bekam. Was machen wir denn jetzt heute, Mr. Hantem? Fragte Billy, nachdem er Patrick endlich losgelassen hatte und freudig von einem Bein auf das andere wippte. Heute ist Mittwoch, Billy. Du weißt doch, was das heißt, oder? Sofort verschwand das Grinsen auf Billys Gesicht und er ließ enttäuscht den Kopf hängen. Ach nö, ich will nicht zu der doofen Frau Doktor. Das ist so öde. Ich weiß, Billy, aber es muss nun mal sein. Danach können wir gerne den restlichen Tag. Doch Patrick hielt inne. Das schmollende kindliche Gesicht war wie eingefroren vor ihm, als die Augen plötzlich ihren Glanz verloren und müde wurden. Das ganze Gesicht wurde schlaff, der Körper krümmte sich, als würde er in sich zusammenfallen. Dann blinzelte Aaron plötzlich. Patrick, was machen Sie denn hier? Es war Aaron. Patrick musste schmunzeln. Das war natürlich auch eine Möglichkeit, dem Termin mit Dr. Arrington zu entgehen. Frecher Billy. Mr. Stempler, schönen guten Tag. Sie kommen gerade rechtzeitig. Wir haben einen Termin bei Dr. Arrington. Patrick griff seinen Patienten leicht unterm Arm und führte ihn aus dem Zimmer. 15 Minuten später standen sie vor der hölzernen Tür, auf der Dr. Arrington, Psychologin, eingraviert stand, und Aaron klopfte. Ah, Mr. Stempler, kommen Sie rein. Setzen Sie sich doch, hörte Patrick die Stimme der Psychologin. Er überließ Aaron den Vortritt und ging hinter ihm durch die Tür in das minimalistisch eingerichtete Behandlungszimmer der Psychologin. Zwei gemütliche Sessel standen sich gegenüber, beide in smaragdfarbenen Velour gehüllt, wobei in einem bereits die blonde Psychologin saß und eifrig Notizen durchsah, während Aaron sich setzte. Als sie aufsah, hob Patrick die Hand zum Gruß, doch sie schaute weiter gleichermaßen konzentriert und neugierig auf ihren Patienten vor sich. Patrick ließ seine Hand etwas enttäuscht wieder sinken, zog das Magazin unter seinem Arm hervor, lehnte sich an eines der Bücherregale und fing an, in den abgenutzten Seiten zu blättern. Er hatte sich angewöhnt, sich in diesen Sitzungen zurückzuhalten und mischte sich nur ein, wenn Aaron zu aufgeregt wurde und er ihn beruhigen musste. Er hätte auch draußen gewartet, doch Aaron bestand darauf, dass er immer mit dabei sein sollte. Mr. Stempler, wir haben in den letzten Sitzungen bereits über Billy und Maria gesprochen. Ich würde heute gerne mit Robert reden, wenn das möglich ist. Ist Robert heute da? Aaron zuckte kurz, was anscheinend als eine Art Nicken zu verstehen war. Könnten Sie Robert bitten, herzukommen? Wieder ein leichtes Zucken. Dann noch eins. Dann krallten sich seine Arme plötzlich in die Polster, als ob er Schmerzen hätte. Auf einmal veränderte sich der Körper des 57-Jährigen. Der gekrümmte Rücken wurde gerade, der Kopf richtete sich ein wenig auf, der Blick schärfte sich und der Mund wurde zu einer schmalen, zusammengepressten Linie. Innerhalb weniger Sekunden wirkte er mindestens 10 Jahre jünger. Robert, sind Sie da?
Zu Befehl, Ma'am. Was kann ich für Sie tun?
Rühren, Corporal. Sie sind doch Corporal, nicht wahr?
Korrekt. Corporal Robert Evans, des US Marine Corps.
Wissen Sie, wo Sie sich gerade befinden? Aaron bzw. Robert öffnete kurz den Mund, schloss ihn dann aber wieder und schaute sich um.
In einem Militärkrankenhaus? Ich kann mich nicht erinnern. Wurde ich vom Feind verwundet? Wo ist meine Einheit?
Robert wurde auffällig unruhig, seine Hände verkrampften sich zu Fäusten, Angst und Wut mischten sich in seinen Augen. Atmen Sie tief durch, Corporal, Sie sind in Sicherheit, Ihre Einheit geht es gut. Schauen Sie mich an. Roberts Augen flogen immer wieder panisch durch den Raum, fixierten dann aber wieder Dr. Arrington, bis sie schließlich auf ihr verharrten und seine Atmung sich wieder beruhigte und seine Fäuste sich lockerten.
Jawohl, Ma'am. Entschuldigen Sie, Ma'am.
Fangen wir noch einmal von vorne an. Was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern können? In den nächsten 40 Minuten wiederholte sich Roberts aufkommende Panik noch 4 weitere Male, während Dr. Arrington versuchte, langsam aber sicher mehr über die Persönlichkeit des Soldaten zu erfahren. Patrick hörte nur mit einem halben Ohr zu, doch es ging viel um den Vietnamkrieg, in dem Robert wohl stationiert war. Als Dr. Arrington jedoch versuchte, seine Phobie vor Flüssen oder Seen anzusprechen, überspannte sie den Bogen und nach einer kurzen Panikattacke krümmte sich der Körper von Aaron wieder, sein Blick wurde trübe und Robert war verschwunden. Ich denke, das reicht für heute. Vielen Dank für deine Zeit, Aaron, sagte die Psychologin und öffnete ihm die Tür. Patrick rollte sein Magazin wieder auf, klemmte es unter seinen Arm und folgte Aaron hinaus. Den restlichen Tag blieb Aaron er selbst und redete nur noch wenig mit Patrick. Das war meistens so nach den Therapieterminen. Sie schien Mr. Stempler doch mehr abzuverlangen, als man zunächst denken würde. Am Abend verabschiedete er sich von Aaron, verließ sein kleines Zimmer, ging den kurzen Weg zurück, bog insgesamt 4-mal rechts ab und betrat sein eigenes kleines Reich. Eine Woche später war es wieder soweit und der nächste Termin mit Dr. Arrington stand an. Patrick klopfte an die Tür seines Patienten, hinter der dieses Mal das Kindermädchen Maria auf ihn wartete, die mit überschlagenen Beinen auf dem gepolsterten Sitz saß und in einem TV-Magazin blätterte.
»Hallo, Patrick!
grüßte sie ihn erfreut. Wie schön, dass ich dich auch mal wiedersehe. Wie geht's dir denn? Möchtest du etwas trinken? Hallo Maria, das ist lieb von dir, aber ich bin hier, um dich abzuholen. Du hast den Termin bei Dr. Arrington, erinnerst du dich? Ach, wenn ich dich nicht hätte. Natürlich erinnere ich mich. Lass mich noch schnell schauen, ob alle Fenster zu sind, dann können wir los. Eine Viertelstunde später folgte Patrick Maria in das Behandlungszimmer von Dr. Arrington, lehnte sich wieder gegen das Bücherregal und blätterte durch sein Magazin. Maria, habe ich recht? Ganz genau, Frau Doktor. Maria Colwell. Schön, dass Sie da sind, Maria. Tatsächlich wollte ich heute aber gar nicht mit Ihnen sprechen. Meinen Sie, es wäre okay, wenn ich kurz mit Patrick rede? Patrick stutzte und ließ das Magazin in seinen Händen sinken, als er seinen Namen hörte. Mit mir? Klar, worum geht's denn? Patrick, hallo. Patrick runzelte die Stirn. Dr. Arrington hatte ihre Augen noch immer auf den Patienten vor ihr fixiert. Wie alt bist du, Patrick? 23, aber das wissen Sie doch, oder? Ja, ja, natürlich. Kannst du mir sagen, wo du dich gerade befindest? War das eine neue Methode, um dem Patienten mehr Sicherheit zu geben? Dass jemand anderes die gleichen Fragen beantworten sollte? Ich bin im Rivers Hospital in Boston. Dr. Arringtons Augen weiteten sich aufgeregt. Gut, und warum bist du hier? Um Mr. Stempler zu pflegen und zu begleiten. Sehr gut, Dr. Arrington wirkte beinahe euphorisch. Und woher kennst du Mr. Stempler? Naja, aus der Klinik hier. Er wurde mir zugeteilt. Dr. Arrington verzog schmerzhaft die Miene, als hätte ihr Lieblingssportler gerade ein Tor verfehlt. Fast, Patrick, Sie sind so nah dran. Du bist mit Aaron zur Schule gegangen, erinnerst du dich? Patrick lachte. Sie wissen schon, dass Mr. Stempler 57 Jahre alt ist, oder? Schauen Sie sich ihn doch mal... Während Patrick redete, hatte er sich nach links zum grünen Sessel gewendet und erschrocken innegehalten, als er sah, dass sich Aarons Mund bewegt hatte. Doch in derselben Sekunde, in der er verstummt war, blieb auch Mr. Stamplers Mund offen stehen. Aaron? Fragten Patricks und Aarons Mund gleichzeitig in die Leere des Raumes. Mr. Stempler! Patrick wurde es unheimlich. Ihm wurde schwindelig. Er musste sich setzen. Ohne darüber nachzudenken, ließ er sich auf den grünen Stuhl fallen und spürte nicht den Schoß von Mr. Stempler unter sich, sondern lediglich smaragdgrünes Velour. Patrick, atmen Sie tief durch und schauen Sie mich an. Patrick hob seinen Blick. Zum ersten Mal starrte er direkt in die Augen von Dr. Arrington, die ihn durchdringend ansah. Patrick, es ist nicht das erste Mal, dass wir dieses Gespräch führen. Du bist die einzige Persönlichkeit von Mr. Stempler, die sich darüber bewusst ist, dass er unter einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung leidet. Egal, welche Persönlichkeit gerade am Steuer sitzt, du bist immer parallel da. Du bist der Schlüssel. Doch bisher hat dieser Zustand nie lange angehalten. Es ist wichtig, dass du zur Ruhe kommst. Patricks Augen verschwommen, sein Kopf hämmerte. Er schaute an sich herunter, sah alte, vernarbte Hände mit bläulichen Adern, die sich in den Stoff der Armlehnen krallten. Er hyperventilierte. Erinnerungen prasselten auf ihn ein. Fremde Erinnerungen. Von einem kleinen Jungen, der vor einem Spielplatz von einem Auto überfahren wurde. Einem Kindermädchen, das in einem flammenden Haus verbrannte. Einem Soldaten, der in einem schlammigen Graben ertrank. Und einem jungen Studenten, der an einer Überdosis Heroin verendete. Mit jeder Erinnerung zuckte ein pochender Schmerz durch Patricks Kopf. Nein, durch Aarons Kopf. Die Stimme der Therapeutin schien sich zu entfernen, wurde leiser, obwohl sie offensichtlich immer lauter rief, sogar schrie. Krachend öffnete sich die Tür hinter ihm und er sah gerade noch, wie sich weiß gekleidete Pfleger näherten, als ihm schwarz vor Augen wurde. Blinzelnd öffnete Patrick seine Augen. Eine Träne kullerte seine Wange herunter und verweilte für eine Sekunde an seinem Kinn. Kalter Schweiß lag auf seiner Stirn. Er hatte einen seltsamen Traum gehabt, einen fürchterlichen Traum. Nachdenklich und orientierungslos wischte er sich die juckende Träne mit seinem Handrücken ab, während er versuchte, sich daran zu erinnern, was passiert war, was er geträumt hatte. Doch so sehr er sich auch anstrengte, es verblieb nichts als nebliger existenzieller Horror, der umso schneller abebbte, je mehr er versuchte, sich daran zu erinnern. Wie es so oft mit Träumen war.
Ist das ein Zufall, dass wir vorhin schon wieder immer über Shutter Island kurz gesprochen haben?
Fun Fact, ich wusste das deshalb, weil ich nach einem Namen für das Krankenhaus gesucht habe.
Ah.
Und ich habe dann bei Dings nachgeguckt und dachte so, Ashcliff? Dann habe ich in deiner Geschichte nochmal geguckt, dass so hieß der Typ. Ach, das war ein reiner Zufall.
Witzig, ja. Und dann so ein Zufall, dass das quasi jetzt direkt darauf folgt, so eine Story. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Hälfte gepennt habe. Ne, gar nicht. Aber am Ende war ich richtig, hing ich an deinen Lippen. Fand ich geil. Also ich wusste es in dem Moment, als er viermal rechts abgebogen ist. Mhm. Da habe ich dich auch ganz grinsend angeschaut, ja, weil ich wirklich auf meinem Bein das einmal nachgemalt habe. Warte mal, viermal abgebogen, der ist genau da, wo er war. Der geht in das Zimmer, in der er gerade seinen Patienten reingeschickt hat. Und dann ist er das. Aber jetzt nur mal ganz zum Verständnis. Er ist auch das kleine Mädchen.
Mhm.
Ja, ne?
Das sind alles persönlich.
Genau, weil bei den Mädchen war ich nämlich vorhin, ich dachte, dass die ganze Zeit...
Mädchen, es gibt Billy, ist der Junge, und dann gibt es das Zimmermädchen.
Das, was er abholt da eben.
Ja, das ist aber, die ist älter, das ist ein Kindermädchen.
Ach so, ein Kindermädchen, ja. Genau. Aber weil da bin ich nämlich kurz immer ganz mitgekommen, weil ich wusste schon, dass er das ist, mhm, und er geht da mit ihr hin und da sitzt nur er. Mhm. Und dann war ich aber so, warte mal, und dann sitzt da aber plötzlich noch jemand. Und plötzlich ist Aaron in dem Raum.
Okay.
Wenn er in dem Raum ist, und dann kommt irgendwann, sagt die Therapeutin zu ihm, sagt irgendwas, und dann, ja, sagt er, und plötzlich sitzt Aaron auf dem Velourstuhl.
Er sieht ja immer aus wie Aaron. Er ist ja quasi.
Aber dann ist keine Rede mehr von dieser von dem Zimmermädchen.
Nee, genau, weil das Zimmermädchen geht quasi weg. Also es ist ja dieser Aaron.
Er sitzt ja die ganze Zeit.
Genau.
Ja.
Und dann will sie ja statt mit dem Kindermädchen mit Patrick reden. In dem Moment ist Maria dann quasi schon weg, also das Zimmermädchen.
Ja, okay.
Und
Okay. Also, Aaron. Eieiei. Also, Aaron ist eigentlich da der Patient. Und Aaron hat eben auch, eine Person von Aaron ist Patrick. Mhm. Patrick ist der Student, der sich zu viel Heroin geballert hat.
Ja.
So, jetzt ist aber einmal eben die Frage, vor allem, du sagst ja auch schon eingangs, meistens ist er Aaron,
mhm,
und manchmal ist er aber irgendwie so ein 20-Jähriger jüngerer Typ, sagst du, glaube ich, ne?
Nee, wenn er...
Nur, dass Aaron manchmal irgendwie 20 Jahre jünger ist.
Also Aaron ist dann meistens er selber, aber dass er selber ist nicht der 57-Jährige Aaron, sondern sein Kopf ist quasi 20 Jahre vorher stehen geblieben. Und
ach so, aber das ist nicht Patrick dann. Nee. Patrick ist nicht zufällig 37.
Ach so, nee, der ist 23.
Halt der Student halt. Stimmt, ja. 23, okay. Ja. Gut, dann muss ich das schon mal ausschließen. Aber... Wenn er dann auch noch sagt, dass das alles nochmal, also alle Schicksale, das Zimmermädchen, mhm, verbrennt, haben wir gehabt, der Soldat in Vietnam, mhm, haben wir gehabt, der Student mit dem Heroin haben wir gehabt, und was hatten wir noch?
Der Junge ist vom Auto überfahren geworden.
Wer war das denn noch?
Billy.
Der kleine Junge.
Ja.
So, und über Aaron erfahren wir aber eigentlich nichts, ne? Jetzt war ja
nur,
die
dass
Frage,
er der Große
hat er das alles gesehen? Habe ich mich dann gefragt.
Ach so, das meinst du.
So, weil, mhm, rein theoretisch, es hätte sein Zimmermädchen sein können, es hätte sein Kumpel oder irgendjemand sein können auf dem Spielplatz, den er gesehen hat, es hätte einer seiner Kameraden sein können in Vietnam,
mhm,
und es hätte ein Kommilitone von ihm sein können.
Mhm.
Und das läuft alles vor seinem Auge ab. Also eigentlich sind es wahrscheinlich alles tragische Schicksale oder Unfälle, die sich in seinen Kopf eingebrannt haben und ihm dazu gemacht haben wahrscheinlich, ne? Wie heißt die Geschichte?
Bruchstücke.
Ah, ich habe den Fall gelöst. Geil, finde ich gut, finde ich richtig geil. Aber ohne Witz.
Das freut mich.
Hat richtig Filmpotenzial. Finde ich richtig geil.
Geil, freut mich sehr.
Ich
so weiter.
Kann jetzt schon wieder kotzen, wenn ich das da wieder lese. Also Geschichte 2 war ja so geil. Weil, wirklich, also fand ich wirklich richtig gut. War eine geile Geschichte.
Dankeschön. Oh, so viel Lob, Christoph. Das bin ich gar nicht gewohnt von dir. Du kritisierst. Aber ich finde das, Christoph ist immer sehr gut, auch im konstruktiven Kritik.
Ja?
Ja, finde ich.
Mache ich das oft?
Nö, was heißt oft? Aber ich finde, wenn, dann ist das so eins, wo man danach so sagt, so, ja, hat er recht.
Ja, aber auch nicht immer.
Nee, auch nicht immer.
Also manchen, ich bin auch, also muss ich auch sagen, manchmal bin ich auch so jemand, ja, aber ich finde das einfach scheiße, was du machst.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Ich kann das dann, also manchmal, also normalerweise soll man sowas sagen wie, ja, du hast dir da sehr viel Mühe gegeben, aber vielleicht sollten wir das nochmal so und so denken. Weißt, mhm, du? Und ich bin eher so, Digga, ganz ehrlich, das ist einfach mega der Bullshit, den du da gemacht hast.
Aber es stimmt, mir fällt jetzt gerade auf, eigentlich ist das überhaupt nicht so, was ich gerade gesagt habe. Du bist in den Geschichten, ist das so. So, was so geschriebene Sachen angeht, da bist du, wenn wir hier aufnehmen und sowas, da bist du sehr konstruktiv. Bei allen anderen Sachen, wenn ich dir irgendwas schicke von dir, guck mal, ich habe hier mal einen Post gemacht oder guck mal, ich habe hier mal das gemacht, dann kommt meistens, kommt meistens erstmal gar keine Antwort. Dann schreibe ich irgendwie einen Tag später, du hast das mal angeguckt und meinst so, ja, nee, finde ich eigentlich nicht.
Nee.
So, ja, aber warum denn nicht? Ja, kann ich nicht sagen. Ich fühle es einfach nicht.
Ja, ja.
Du bist ganz schlecht darin zu sagen.
Ich bin schlecht darin, weil ich habe immer Angst, dass ich die Gefühle anderer verletze. Mit meiner Ehrlichkeit. Und bei dir ist das so. Und deswegen gehe ich dem aus dem Weg und sag nichts und versuch selber schnell eine Alternative zu finden.
Ja, und ich bin dann schnell beleidigt.
Die du auch besser findest. Ja, du bist dann beleidigt. Aber ich bin schlecht in diesem diplomatischen, ja, ey, du hast dir, glaube ich, mega Mühe gegeben, aber vielleicht sollten wir nochmal.
Nee, woran du einfach nur schlecht bist, ist genau zu formulieren, was dir an irgendwas nicht gefällt. Du sagst einfach nur, das finde ich doof.
Ja.
Und dann ist alles, was du als Alternativvorschläge machst, irgendwas so, wo man sagt, Diggi, guck, lass doch mal darauf beziehen, was ist, also das ist so schwer aus dir rauszuziehen, was du gerne anders hättest oder was in deinem Kopf ist damit und sagt, okay, lass doch versuchen, das ein bisschen besser zu matchen.
Das Ding ist einfach, Josh, meine Gedanken sind so
schwierig, ja.
Ich kann es selbst nicht in Worte fassen. Ja. Aber wenn ich das könnte, würde ich so viele Probleme auf dieser Welt lösen können.
Ja, leider kannst du es nicht.
Ja, scheiße.
Schade.
Was ich aber kann, ist mich bedanken.
Oh, Christoph, ich wollte es auch machen. heute läuft's aber.
Und zwar bei 129 Steadies und Patreons. Und zwar möchte ich mich ganz herzlich bei Inga und Kuschelfein Maschendesign bedanken, die jetzt neue Patreons in unserer Patreon-Familie sind. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Cornelia bedanken, die nun auch bei Steady in den Genuss von werbefreien und Sonderfolgen kommt.
Cornelia hat auch noch bei PayPal eine kleine Donation da gelassen. Und auch dafür natürlich danke. Und danke auch an Ronja und an Nina und an Wiebke, die eine Doni da gelassen haben oder Strafeuros. Vielen, vielen Dank. Falls ihr euch denen anschließen wollt und auch in den Genuss von werbefreien Folgen kommen wollt und Bonusfolgen, dann guckt doch mal bei Patreon und Steady vorbei. Alle Links dazu findet ihr bei uns auf unserer Website geschichtenausdemaltbau.de und auch hier in den Shownotes. Denn das könnt ihr da einfach abonnieren und dann bekommt ihr einen Spotify-Feed, über den ihr es dann hören könnt und dann habt ihr keine Werbung mehr und da sind auch alle Sonderfolgen mit drin. Und auch für PayPal, falls ihr eure Strafeuros unbedingt loswerden wollt, sehr gerne. Auch den Link findet ihr in den Shownotes und auf geschichtenausdemaltbau.de.
Genau, außerdem findet ihr noch ein paar andere Links in den Shownotes, zum Beispiel unseren Instagram-Account. Dort werden wir auch eine Sache jetzt veröffentlichen, oder dort haben wir auch jetzt schon eine Sache veröffentlicht. und zwar hat uns die liebe Lea, vielen, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, ein Regelwerk verfasst und illustriert, hätte ich fast gesagt, aber grafisch aufbereitet. Es ist ein wunderschönes Regelwerk, was ihr auf unserem Instagram-Kanal bewundern und begutachten und bestaunen könnt. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall jetzt noch mehr uns bei Instagram zu folgen. Denn neben diesem Regelwerk landen da auch Posts und Bilder zu Hintergründen von wahren Geschichten. Es steht immer noch ein Kinderfoto von uns aus, aber auch, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie diese beiden Typen hier aussehen, da gibt es auch ein Foto von uns. Also folgt uns bei Instagram und da könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben.
Ich muss dazu sagen, ich hatte meine Mutter schon mal gefragt mit einem Kinderfoto, aber sie hat mir einfach so ein abfotografiertes, richtig schlecht aufgelöstes Kackbild geschickt. Damit konnte ich nichts anfangen, Mama.
Aber danke trotzdem.
Ich komme nochmal vorbei und suche mir eins raus. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Das Regelwerk. Irgendwer schuldet jetzt irgendwem noch einen Euro, glaube ich. Weil nach dem Regelwerk, was ja auch stimmt, wir wurden auch korrigiert, ich glaube, ich hatte eine Urban Legend, habe gesagt, die es nicht war, weil es nur eine Urban Legend ist, aber nach unseren Regeln, die wir immer festgesetzt haben, ist sie dann wahr. Und ich glaube, deswegen musst du noch einen Euro bezahlen.
Jetzt geht's hier wieder, jetzt scharrt er hier noch wieder. Du hast es nötig gerade, oder?
Ich muss Kippen kaufen.
Kippen kaufen?
Aber...
Okay. Echt? Ist das so?
Ja, Urban Legends, wo wir nicht den Ursprung herfinden können und sagen können, die kommen von dem und dem Ding und deswegen
so
ist die Urban Legend falsch.
Weißt du, aber dann wäre es ja so wie das Biest von...
Givaudan ist ja eine Legende. Jetzt fang nicht wieder so an. Nee, Christoph, guck in die Regeln.
Ja, guck ins Regelwerk. Ich gehe jetzt auf unseren Instagram-Kanal, Geschichten aus dem Altbau, guck ins Regelwerk und dann ist sowieso die Sache auf der letzten Seite... Im Zweifel hat immer die Community recht. Und in dem Fall
das find ich
hat
Lea dann recht. Das finde ich natürlich frech, dass jemand aus der Community das dann bestimmt.
Ist noch irgendwo einen Euro zu holen? Komm, dann klären wir das jetzt mal. Holen wir nochmal den guten alten Adler raus, du.
Der. So.
Haben wir lange nicht mehr gehabt,
glaube
ich.
Nee, das Geräusch kommt immer seltener, Christoph. Wir kennen uns zu gut
mittlerweile. Ja, wir machen zu viele Geschichten, leider. Genau. Ansonsten folgt diesem Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Dann kriegt ihr immer eine Push alle 2 Wochen. Ihr könnt uns auch gerne bei Spotify eine Bewertung dalassen, bei iTunes auch. Bei Spotify könnt ihr auch übrigens Feedback dalassen.
Kommentieren zur Folge.
Und kommentieren. Lesen wir. Vielen Dank an alle, die das tun und getan haben. Wir lesen das und freuen uns über alles, was ihr uns da schreibt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Doch kaum hat sie ein Bein aus dem Bett gesetzt, weiß sie schon, dass etwas nicht stimmt. Ihr Schädel brummt und ihr Oberteil ist klitschnass geschwitzt. Klitschnass geschwitzt.